Morgen, ich würde gerne vor der Predigt noch beten. Ja, großer Gott, wir können nur erahnen und haben ein bisschen mitbekommen von deiner großen Majestät, von deiner Herrlichkeit. Und wir stehen vor dir und ja, wollen auf dich hören, wollen von dir lernen, wollen von deinem Licht, von deiner Wahrheit ja, gesegnet werden, bereichert werden. Bitte schenk das, ja, bitte rede du, bitte hilf du bei allem Reden und Hören. Bitte offenbare dich und lass uns deine Herrlichkeit sehen und ja, dich ehren und hilf uns richtig, darauf zu antworten, auf deine Wahrheit. Amen. In einer Kinderbuchserie lernt Herr Taschenbier das seltsame Wesen Sams kennen. Wir hatten letzte Woche schon ein Kinderbuch, heute wieder. Weiß ich, wer von euch kennt denn das Sams? Okay, sind ein paar mehr. Dieses Sams hat blaue Wunschpunkte im Gesicht. Mit denen kann sich Herr Taschenbier alles Mögliche wünschen. Er muss nur aufpassen, dass er sich sehr präzise wünscht, dass er die Wünsche sehr präzise formuliert. Sonst kann es auch mal vorkommen, dass er sich eine Menge Geld wünscht, aber in seinem ganzen Zimmer verteilt nur ganz viel Kleingeld rumliegt. So hatte er sich das nicht gedacht. Es ist gar nicht so einfach, sich das Richtige zu wünschen. Wir wollen uns heute einen Text anschauen, wo auch jemand einerseits etwas sehr Präzises erbittet, auch nicht wünscht, sondern erbittet, und seine Bitte gleichzeitig aber sehr offen ist und auch sehr umfassend ist. Es geht um Paulus' Gebet für die Philipper. Und es ist richtig, dass er so konkret betet. Und gleichzeitig weiß er, nur Gott kann das Richtige schenken. Nur er weiß, was am besten zu tun ist. Und deshalb betet er doch auch ja, irgendwie ganz offen und umfassend. Und mit diesem Text machen wir weiter in unserer Predigtreihe durch den Philipperbrief. Und auch mit dem, was Paulus und wie Paulus hier betet, blicken wir in sein Herz, in das Herz eines Apostels von Jesus. Und dabei blicken wir aber gleichzeitig tiefer und sehen auch, was Gott wichtig ist. Letztes Mal ging es darum, wieso Paulus den Philippern überhaupt schreibt. Sie hatten ihn als Gemeinde von Anfang an am Evangelium unterstützt bei seiner Verkündigung. Und Paulus freut sich riesig über die Gemeinde in Philippi. Er ist so dankbar für das Wirken Gottes unter ihnen und er schreibt ihnen jetzt, teilt sich ihnen freudig mit, erzählt aus seinem Leben, erzählt von seiner Liebe. Er schreibt aus Liebe wegen Jesus und wegen ihrer harmonischen und liebevollen Beziehung, die die Philipper und Paulus miteinander haben. Und am Anfang hatte er das ein bisschen ausgeführt und hat gesagt, warum er so dankbar ist. Und er hat den Philippern gesagt, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Und nachdem er gedankt hat, kommt er jetzt dazu, Gott zu bitten. Er kommt zur Fürbitte, zur Bitte für andere, zur Bitte für die Philipper. Und dieses Gebet ist nicht lang, aber es hat es in sich. Und ich lese uns die drei Verse einmal vor. Philipper 1, die Verse 9 bis 11. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Paulus betet hier für immer mehr wahrheitsgeleitete Liebe, Vers 9. Er betet für immer mehr bestmögliche Heiligung, Vers 10. Und er betet für immer mehr Anbetung in Gerechtigkeit, Vers 11. Und lasst uns jetzt einmal Paulus' Gebetsanliegen nacheinander durchgehen. Und Paulus fängt damit an, für mehr Liebe zu beten, und zwar für eine ganz bestimmte Liebe. Für eine Liebe, die reich ist an fundamentaler Erkenntnis und situationsbedingtem Urteilsvermögen. Oder kurz, er betet für immer mehr wahrheitsgeleitete Liebe. Denn er sagt, Vers 9, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. So, und hier fallen jetzt ein paar Sachen auf bei diesem Vers. Er bittet, dass die Liebe noch mehr und mehr werde. Das heißt, es ist schon Liebe da, aber die soll jetzt noch mehr werden, noch weiter wachsen. Und in den ersten Versen hatte man gesehen, wie begeistert Paulus von den Philippern war. Bei ihnen passierte so viel Gutes, sie sind vom Evangelium ergriffen und unterstützen Paulus bei seiner Arbeit. Man könnte auch sagen, sie haben viel Liebe. Sie lieben Gott und sie lieben die Menschen. Und diese Liebe soll nicht nur bleiben, nein, sie soll auch weiter wachsen. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Philipper immer mehr machen sollen. Paulus bittet hier nicht für mehr Taten der Liebe, für mehr Selbsthingabe. Worin soll die Liebe wachsen und überreich werden? In Erkenntnis und aller Einsicht. Oder an Erkenntnis und Einsicht soll die Liebe größer werden. Diese zwei Dinge sollen als Teil der Liebe größer werden. Und es ist ja so, wer den anderen liebt, der stellt den anderen in den Mittelpunkt und stellt die Bedürfnisse des anderen in den Mittelpunkt. Man will für den anderen das Beste, genauso oder noch mehr, wie man für sich selbst das Beste möchte. Aber was ist das Beste für den anderen? Was hat er für Bedürfnisse? Man muss es wissen oder zumindest erahnen. Es hat mit Erkenntnis und Urteilsvermögen zu tun. Bei Liebe geht es nicht nur um Aufopferung, um immer mehr Machen, sondern auch darum, das Richtige zu wissen und das Richtige zu tun. Es geht um Wahrheit. Und Paulus bittet um Wahrheit in zweifacher Form, Erkenntnis und Einsicht oder Urteilsvermögen, wie die Schlachter übersetzt. Und Erkenntnis, das Wort meint ein allgemeines Kennen von grundlegenden, fundamentalen Wahrheiten. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Was ist der Mensch? Wozu ist der Mensch da? Wie funktioniert Gesellschaft? Wie funktioniert diese Welt? Also sind alles fundamentale Fragen. Und die Bibel sagt, Gottesfurcht ist der Anfang der Erkenntnis. Also nur mit Gott, nur in der Beziehung zu ihm, nur mit Gottesfurcht können wir diese Fragen, können wir überhaupt zur Erkenntnis kommen. Und er hilft uns mit seinem Wort und indem er unser Denken formt, unseren Intellekt richtig zu gebrauchen. Wenn es stimmt, dass unsere Welt von Gott geschaffen ist, mit ihm begonnen hat, dann muss auch unsere Weltanschauung, ist er eben auch für unsere Weltanschauung der grundlegendste Bezugspunkt. Er ist der Anfang der Erkenntnis. Und dann können wir mit seinem Wort zu feststehenden Wahrheiten über ihn, über uns und über diese Welt kommen, zur Erkenntnis kommen. Das ist das Wort Erkenntnis. Das Wort Einsicht oder eben Urteilsvermögen, das meint ein Wissen, das man durch Erfahrung gelernt hat und das man dann auch in bestimmten Situationen anwendet. Also es meint eine vom und für den Alltag geprägte Weisheit, dass man praktisch weiß, in konkreten Situationen im Alltag, was da der Wille Gottes ist, wie sich da die Bibel konkret anwenden lässt. Es meint ein praktisches Erkennen, mit dem man in verschiedenen Situationen weiß, was das richtige Verhalten ist. Also situationsbedingtes Urteilsvermögen. So, und Paulus betet jetzt, dass die Liebe der Philipper reich an beidem ist. Ihre Liebe soll immer mehr verbunden sein mit dem Wissen um feststehende Wahrheiten über Gott und die Welt. Und ihre Liebe soll gleichzeitig mehr von diesem situationsbedingten und anwendungsbezogenen Wissen haben, mit dem sie sich im Alltag richtig verhalten können. Beides ist ein Prozess, und zwar ein nach oben hin offener. Denn Paulus bittet für mehr und mehr. Wir haben nie ausgelernt. Liebe mit Wahrheit zu verbinden, das muss man lernen. Stück für Stück. Unser Terminkalender ist irgendwann voll. Wir können von morgens bis abends etwas für andere tun. Unsere Kapazitäten sind irgendwann ausgeschöpft. Unsere Motivation kann noch reiner werden, aber unsere Liebe kann auch immer mehr an Folgendem zunehmen. Wir können immer mehr lernen, was das Beste für Gott ist, wie wir ihn am besten lieben können, was er möchte. Und wir können immer mehr lernen, welche Bedürfnisse unsere Mitmenschen haben, was für sie das Beste ist, wie wir sie lieben können. Je nachdem, was ich denke, wie der andere ist, was ihm wichtig ist, was er möchte oder braucht, liebe ich ihn anders. Also wir brauchen immer fundamentale Wahrheiten und situationsbedingtes Urteilsvermögen, wenn wir Gott und die Menschen um uns herum lieben wollen. Wir brauchen Wahrheit, Gottes Wahrheit, sein Wort angewendet auf unser Leben. Hast du zum Beispiel schon mal drüber nachgedacht, wie es aussieht, Gott durch praktische Arbeit zu lieben? Oder wie Gott durch Ruhen und Ausruhen geliebt werden möchte? Und das macht die Sache, finde ich, so spannend und so komplex, weil Gott in der Bibel zu allen möglichen Lebensbereichen was zu sagen hat. Also überall kann seine Wahrheit reinkommen. Und wo seine Wahrheit kommt, da lenkt sie unsere Liebe auf die richtigen Dinge. Und ich möchte ein Beispiel erzählen, wo das, glaube ich, einerseits im großen Stil passiert ist, sich andererseits aber auch in täglichen Entscheidungen des Lebens ausgewirkt hat und da ausgelebt wurde. Die weltweite Kirche hat an unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Orten unterschiedliche Zeiten erlebt, gute, schlechte Zeiten. Es gab Phasen, da lebten viele Priester in Saus und Braus, in Reichtum, in Unmoral oder in Faulheit. Sie trugen den Namen Priester oder Bischof, aber sie waren es eigentlich nicht. Und die häufigste Gegenbewegung dazu waren Mönche, Nonnen, Kloster. Männer und Frauen gaben alles auf, was sie hatten und weihten ihr Leben Gott in verschiedenen Formen. Zum Beispiel Franz von Assisi, Francesco. Er wuchs als reicher Kaufmannssohn auf, lebte im Wohlstand, gehörte zum Ritterstand, aber dann vernahm er den Ruf Gottes. Francesco war bereit. Er verzichtete auf sein Erbe, gab dem Vater noch seine teure Kleidung und begann Dinge zu lieben, die auch Gott liebt. Und Francesco ist einer von vielen, die durch Gottes Wahrheit gelernt haben, andere Dinge zu lieben. Grundsätzlich von ihrem gesamten Leben her, aber auch in täglichen kleinen Entscheidungen. Viele Mönche zogen aus, um Menschen Gottes Wahrheit und Liebe zu predigen und ihnen auch zu zeigen. Und weil die Priester das eben nicht taten. Viele kümmerten sich um Kranke und Arme, versorgten sie, linderten ihre Beschwerden, verbrachten einfach Zeit mit ihnen. Mönche begannen mit Leidenschaft ganze Landstriche zu kultivieren, die vorher ungenutzt blieben. Sie wollten sich nicht wie die Priester vom Volk mästen lassen, sondern sie wollten alles selbst anbauen, und zwar so viel, dass sie von ihrem Ertrag noch den Armen geben konnten. Sie studierten stundenlang Texte oder schrieben sie ab, besonders die Bibel. Gottes Wahrheiten. Sie wussten, wie wichtig richtiges Denken ist und wie sehr das Denken geschult werden muss. Und andere unterrichteten sie in den Wahrheiten Gottes und in anderen Disziplinen. Und zwischendurch haben sie auch immer wieder Ruhe gesucht, viel gebetet, still über Gott nachgedacht. Und wir können ihnen bei all dem nicht ins Herz gucken. Aber mir scheint, dass sie vieles, was sie taten, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen taten. Davon waren viele ihrer Lebensbereiche durchzogen. Und ihre Liebe wurde durch Gottes Wahrheit in den richtigen Bahnen gelenkt. Sie wussten, Gott ist selbst Schöpfer. Er liebt alles, was wächst. Und er hat uns anvertraut, körperlich zu arbeiten und damit anderen zu dienen. Genauso ist Gott ein Gott der Schrift und ein Gott des Wissens. Er hat unzählige Geheimnisse in diese Welt gelegt, die der Mensch erforschen kann. Er hat sein Wort geoffenbart, dass wir ihn darin suchen und ihn darin finden können. Und Gott ist auch ein Gott der Ruhe. Er selbst hat am siebten Tag geruht, sein Werk betrachtet und sich darüber gefreut. Und so wurden die Klöster seit dem frühen Mittelalter zu den wichtigsten Orten für Bildung, Landwirtschaft, Frömmigkeit und Mission. Was will ich damit sagen? Ich will damit nicht sagen, dass wir alle ins Kloster müssen. Und die Mönche haben sicher auch nicht immer alles richtig gemacht. Aber sie können uns, glaube ich, zum Denken anregen, auf welcher Grundlage wir das lieben, was wir lieben. Und was wirklich liebenswert ist. Was lieben wir aus Gewohnheit oder weil es alle um uns herum lieben? Muss unser Leben als Ganzes auf den Prüfstand, mal ein ganz neuer Lebensentwurf her? In welchen Lebensbereichen lassen wir Gottes Wahrheit besonders außen vor? Vielleicht auch manchmal, ohne dass wir es merken. Lieben wir heutzutage vielleicht Harmonie viel zu viel, aber Wahrheit und das Ringen um Wahrheit zu wenig? Lieben wir vielleicht Effizienz, viel Aktivität und Unterhaltung viel zu viel, aber Ruhe, Besinnung oder tiefe Beziehungen zu wenig? Und bei den Sachen schließe ich mich selbst mit ein. Aber um das will ich beten und um das bete ich, dass unsere Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Um Gott richtig zu lieben, müssen wir wissen, was ihm wichtig ist. Und um meinen Nächsten zu lieben, müssen wir wissen, was für ihn das Beste ist. Bete dafür, dass Gott uns wahrheitsgeleitete Liebe schenkt. Bitte es für dich und bitte es für andere. Denn das brauchen wir alle, dass wir wissen, wie wir am besten lieben können. Bete für wahrheitsgeleitete Liebe. Das war der erste Punkt. Und daraus ergibt sich jetzt das zweite. Paulus betet für immer mehr bestmögliche Heiligung. Denn Paulus nennt in Vers 10 dann das, wofür die wahrheitsgeleitete Liebe dienen soll. Vers 10. Damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Also er bittet Gott, dass die Liebe der Philipper an Erkenntnis und Einsicht größer wird, damit sie damit mit dieser wahrheitsgetreuen Liebe prüfen können, worauf es ankommt. Und sie sollen prüfen können, worauf es ankommt, damit sie lauter und unanstößig sind bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Lauter kommt von geläutert, wenn etwas von Unreinheit befreit wurde, und ähnlich auch unanstößig, sie sollen moralisch rein sein. Jesus soll nichts an ihnen finden, was er kritisieren muss. Sie sollen in bestmöglicher Form Jesus empfangen können. Paulus' Gebet für mehr Liebe zielt auf eine bestmögliche Heiligung. Und diese Heiligung wird dadurch gefördert, dass man prüfen kann, worauf es ankommt. Gemeint ist ein Prüfen, ein Abwägen, ein Durchdenken verschiedener Handlungsoptionen oder Lebensentwürfen. Und Paulus hätte hier auch schreiben können, um den Willen Gottes zu prüfen. Aber er sagt das nicht. Er sagt das, worauf es ankommt. Und mit das, worauf es ankommt, meint er eigentlich den Willen Gottes, das Gute und Richtige, was immer der Wille Gottes ist, aber das eben in ganz bestimmter Weise, in ganz bestimmter Weise. Denn er formuliert es ja auf diese ganz bestimmte Weise, das, worauf es ankommt. Und damit will er Folgendes sagen. Bei dem, worauf es ankommt, da gibt es andere Möglichkeiten, aber davon muss jetzt eine ausgewählt werden, die sich von den anderen abhebt. Also das, worauf es ankommt, ist eine unter mehreren Optionen. Und dann braucht es Kriterien und ein Wertesystem, um diese Optionen miteinander abzuwägen und zu prüfen, worauf kommt es Gott jetzt an? Oder was ist jetzt das Beste, wie es Luther übersetzt? Das gilt es herauszufinden. Mit einer wahrheitsgeleiteten Liebe prüfen, was das Beste ist, was Gott möchte. Und Paulus denkt dabei wohl an Situationen, wo das nicht eindeutig und zu 100% klar ist, und wo das deshalb geprüft werden muss. Und ich glaube, dabei denkt er auch an ein regelmäßiges Reflektieren, das zu einer Grundhaltung geworden ist. Also, dass man sich immer mal wieder hinsetzt, betet und überlegt, was ist wichtig? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Passt mein Umgang mit Medien zu Gottes guten Ordnungen? Wie hingebungsvoll ist das, was ich tue, wirklich? Und Paulus bittet Gott in all dem, Herr, schenk, dass sich die Philipper von deiner Liebe leiten lassen, dass sie mit Liebe zu dir und Liebe zu den Menschen überlegen, was zu tun ist. Und bitte schenk, dass ihre Liebe dabei immer mehr von deiner Wahrheit geprägt ist. Denn irgendwann ist es soweit, Jesus kommt wieder, wie er es angekündigt hat. Das ist der Tag Christi. Und dann wird sich zeigen, worauf es ankommt oder worauf es angekommen sein sollte. Paulus wünscht und bittet, dass die Philipper dann lauter und unanstößig ihrem Herrn begegnen können. Sie sollen ihn in bestmöglicher Heiligkeit, in moralischer Vortrefflichkeit und voller Liebe und Wahrheit empfangen. Nur wenn sie Liebe und Wahrheit haben, werden die Philipper richtig beurteilen können, wie ein Leben im Sinne ihres Herrn aussieht, der bald wiederkommt. Darum geht es jetzt für die Philipper, zu prüfen, worauf es ankommt. Und das ist nicht immer so einfach. Vor allem, wenn verschiedene Optionen möglich sind. Wenn der Wille Gottes nicht eindeutig zu ermitteln ist. Und das ist auch heute manchmal richtig schwierig. Ein Beispiel. Wie gestalte ich meine freie Zeit? Zum Beispiel am Samstagnachmittag. Zeit mit der Familie verbringen, für die ich Verantwortung habe, die ich liebe. Oder gleichzeitig versuchen, die Kinder anzuleiten, anderen was Gutes zu tun, zusammen jemanden besuchen. Wen besuchen? Oder doch im Garten was arbeiten, der muss ja auch gepflegt sein und nach der ganzen Woche im Büro ist das auch gut für den Körper. Oder dann lieber mal wieder joggen gehen, Gott ehren, indem ich darauf achte, wie ich mit dem Körper umgehe, den er mir gegeben hat. Oder mich noch mehr in der Gemeinde einbringen. Oder lieber ehrenamtlich im Verein investieren, wo ich Zeugnis sein kann. Worauf kommt es an, Samstagnachmittag? Schwere Frage. Und ohne Liebe zu Gott und ohne Liebe zu den Menschen werden wir da kein richtiges Urteil fällen. Und auch nicht, wenn diese Liebe ohne Wahrheit bleibt. Paulus betet dafür, dass beides da ist und dass die Liebe immer reicher an Wahrheit wird, damit man prüfen kann, worauf es ankommt. Im täglichen Leben, wo es manchmal richtig schwierig ist, zwischen all den guten Möglichkeiten zu unterscheiden. Und ich will hier keine Antwort auf die Frage nach dem Samstagnachmittag geben. Das, worauf es ankommt, ist auch nicht jeden Samstag gleich. Und auch nicht bei jedem von uns immer gleich. Mal mag es besser sein zu arbeiten, mal in Ruhe die Bibel zu lesen, mal einfach Gemeinschaft zu haben. Paulus bittet sehr präzise für diese eine Sache, dass Gott mit seiner Wahrheit ins Leben der Philipper reinkommt. Aber er betet nicht, was genau passieren soll oder was Gott jedem Einzelnen beibringen soll. Die Philipper stecken in vielen verschiedenen Situationen, in unterschiedlichen Lebensphasen, und haben verschiedene Berufe. Vielleicht betet Paulus, auch wenn er für Einzelne betet, auch mal konkreter, was Gott dort schenken soll. Aber hier nicht. Hier bleibt sein Gebet dann doch irgendwie sehr offen und umfassend. Gott soll entscheiden und lenken. Und es gibt so viele Lebensbereiche und so viele unterschiedliche Situationen. Und überall gibt es bestimmte Wahrheiten und Prinzipien aus Gottes Wort. Und da brauchen es die Philipper. Und da brauchen es wir, dass Gott selbst uns Stück für Stück lernen lässt, seinen Willen in bestimmten Situationen unseres Alltags zu erkennen. Dafür betet Paulus, dass man das selbst prüfen lernt, dass man selbst voller Liebe und Wahrheit wird und man so möglichst heilig lebt, wenn Jesus wiederkommt. Wie das geht, fang an, dafür zu beten, für deine Samstagnachmittage. Bete dafür, dass du überall in allen Lebensbereichen lernst zu prüfen, worauf es ankommt. Und frage und forsche für die Samstagnachmittage und für alles andere. Frage mit Leidenschaft und Ausdauer, Herr, was willst du? Wie sieht ein Leben in deiner Liebe und in deiner Wahrheit aus? In allen Lebensbereichen. Denn Gottes Heiligung zielt auf alle Lebensbereiche. Und da gibt es oft viele gute Möglichkeiten abzuwägen. Aber wir wollen die Beste. Wir wollen bestmögliche Heiligung, weil Gott das Beste gebührt. Darum lasst uns dafür beten. Und für Paulus geht es dabei noch um eine dritte Sache. Es geht ihm um immer mehr Anbetung in Gerechtigkeit. Das ist seine große Aussicht. Und er hat damit schon ein bisschen in der zweiten Hälfte von Vers 10 angefangen, dieses wunderbare Ziel seines Gebets zu beschreiben. Und das bringt er jetzt zum Abschluss. Er endet bei der Anbetung Gottes. Also damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, Vers 11, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Wenn die wahrheitsgemäße Liebe das Denken und Handeln der Philipper prägt, werden sie damit Gott Ehre bereiten, sie werden ihn verherrlichen, seine Schönheit widerspiegeln. Weil eben Gott auch voller Liebe oder nur Gott Vollkommenheit voller Liebe und Wahrheit ist. Und ganz konkret betet Paulus für Frucht der Gerechtigkeit, dass sie damit erfüllt werden. Frucht der Gerechtigkeit, das heißt, dass die Frucht, die erzeugt wird, in Gerechtigkeit besteht. Also die Frucht, das, was erzeugt wird, das ist Gerechtigkeit. Sie werden Gerechtigkeit haben und tun. Sie sind erfüllt von der Gerechtigkeit Gottes, die durch Jesus in ihrem Leben gewirkt wird. Das nimmt Raum ein in ihnen. Und ich glaube, damit ist hier nicht die Rechtfertigung gemeint. Denn Paulus betet ja für ein immer mehr, für ein Wachstum, für einen Prozess. Die Rechtfertigung, Jesus vergibt den Glaubenden ihre Schuld, Gott sieht sie als Gerechte an, das ist was Einmaliges, ein für alle Mal geschieht das. Aber danach wirkt Jesus in den Glaubenden, dass ihr Leben, ihr Verhalten immer mehr zu seiner Gerechtigkeit passt. Das wächst wie eine Frucht, die Frucht der Gerechtigkeit. Ihr Tun wird geheiligt und es ist Jesus, der das wirkt. Durch ihn geschieht es, er ist es, der das Wachstum schenkt. Ohne ihn fehlt uns die Kraft zur Veränderung. Aber wir können dazu beitragen, indem wir uns ihm hingeben. Was nicht heißt, dass es dafür auch keine Disziplin braucht. Es braucht dafür Disziplin. Stellt euren Leib Gott zur Verfügung und jedes Körperteil zu Werkzeugen der Gerechtigkeit, heißt es im Römerbrief. Unsere Hände und unsere Füße, das, was wir tun, das soll Gott gehören. Damit sollen wir seine, oder das soll, damit sollen, davon sollen wir unsere, das, was wir tun, sollen wir seiner Gerechtigkeit angleichen lassen. Wir sollen gerecht handeln, wie er gerecht ist. Und so geht es Gott letztendlich nicht nur um ein richtiges Urteilen, um die richtige Wahrheit und selbstlose Liebe, sondern auch ums Verhalten, das, was man tut. Das ist Anbetung und wahrer Gottesdienst, wenn alles seinen Charakter widerspiegelt. Das Lieben, das Denken, das Urteilen und das Tun. Paulus fängt bei der Liebe an, das ist die Grundlage. Dafür betet er, dass die Liebe reicher wird. Reicher an wahren Gedanken, sodass die Philipper Gott wohlgefällige Urteile fällen können. Und sie sollen so mit allem, was sie tun, Gott ehren. Denn das ist das große Ziel, dass Gott die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Und das ist auch gut, dass das höchste Ziel von ihm ist und auch von uns sein soll, ihn zu verherrlichen. Denn zum einen ist es einfach richtig, weil Gott Schöpfer aller Dinge ist und weil er vollkommen perfekt und unendlich herrlich ist, ist es einfach richtig, wenn er alle Ehre bekommt. Und zum anderen ist es auch durch und durch gut, wenn er sich verherrlicht, auch für uns, weil wir dann seine Schönheit und seine Herrlichkeit sehen und erleben. Und so heißt es richtigerweise in 1. Korinther 10, Vers 31, und dieser Vers ist sehr passend für unseren Text heute, da heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und der Kontext dort in 1. Korinther 10 ist auch grundsätzlich ein gutes Beispiel für das, worum Paulus hier betet. Denn damals gab es ein bestimmtes Phänomen, bei dem es auch gar nicht so leicht war zu beurteilen, wie man damit umgehen soll. Götzenopferfleisch. Das war Fleisch, das römischen oder griechischen Göttern geopfert wurde und dann nachher auf dem Markt verkauft wurde. Darf man es essen oder nicht? Paulus sagt, wenn man denkt, dass man damit wirklich ein Götze verehrt wurde, dann darf man es nicht essen. Denn den wollen wir auf keinen Fall huldigen. Wir unterstehen und lieben nur Gott. Aber wenn wir es einfach als Fleisch auf dem Markt kaufen und essen, ist es grundsätzlich unbedenklich. Es gibt nur einen Gott. Götzen gibt es nicht, sie können sowieso nichts bekommen. Deshalb ist Fleisch an sich zuerst eine gute Gabe Gottes. Kann man essen. Außer wenn dann eben doch jemand sagt, hier das Stück Fleisch, das wurde Zeus geweiht, das ist Opferfleisch. Dann soll man es nicht essen, damit würde man dem anderen was Falsches kommunizieren. Es gäbe Leute oder auch Geschwister, die damit ein Problem haben, die damit dazu angestoßen werden, diese Götzen, vielleicht auch ihre alten Götter, wieder ernst zu nehmen und sie zu lieben. Und in diesen Kapiteln, Kapitel 8 und Kapitel 10 vom 1. Korintherbrief, sehen wir, wie Paulus mit fundamentalen Wahrheiten argumentiert und er gleichzeitig situationsbedingtes Urteilsvermögen gebraucht. Also er überlegt, okay, wer ist Gott, was steht ihm zu, was ist mit dem Fleisch und was sind Götzen? Da geht es um fundamentale Wahrheiten. Aber für bestimmte Situationen gibt er unterschiedliche Antworten. Wo Leute die Götzen wichtig finden, soll man anders handeln, als wo es nur um Fleischgenuss geht. Er gebraucht situationsbedingtes Urteilsvermögen. Aber immer ist sein ganzes Denken von Liebe geleitet. Was will Gott? Wie ehren wir ihn? Und was dient meinen Mitmenschen? Und er weiß, wenn Gott geehrt wird, dient das auch uns Menschen. In seiner Verherrlichung liegt unser Glück. Aber es ist niemandem geholfen, wenn mit meinem Verhalten andere dazu verleitet werden, falschen Göttern zu huldigen. Selbst wenn das nicht meine Absicht ist. Aber wenn Gottes Ehre immer das höchste Ziel ist, sind wir auf das Beste und das Richtige ausgerichtet. Dann trifft unser Denken und unser Urteilen und unser Handeln ins Schwarze. Dann tun wir das, worauf es ankommt. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und dafür müssen wir beten, dass Gott uns immer mehr diese Ausrichtung auf seine Herrlichkeit schenkt. Denn auch Paulus betet dafür, dass das immer mehr wird. Und es ist Jesus Christus, der das schenken kann. Er betet für immer mehr Anbetung in Gerechtigkeit. Und so kommen wir zum Schluss von Paulus' wunderbarem Gebet. In seinem Gebet sehen wir die Anliegen eines Apostels von Jesus. Und darin sehen wir gleichzeitig die herrlichen Anliegen von Gott selbst. Es ist nicht immer leicht, sich das Richtige zu wünschen oder zu bitten. Hier bekommen wir eine gute Vorlage. Das lässt sich auch einfach mal so nachbeten. Lasst uns für mehr Liebe beten, die durch Gottes Wahrheit geleitet wird. Lasst uns beten, dass wir lernen, immer die beste Option von Gottes heiligem Willen zu wählen. Und lasst uns beten, dass wir mit unserem ganzen Leben Gott anbeten. All das Gott zur Ehre und uns zum Segen. Und um das bete ich, großer Gott, dass unsere Liebe noch mehr und mehr überreich werde, in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit wir prüfen können, worauf es ankommt, sodass wir lauter und unanstößig sind, bis auf den Tag, an dem du, Jesus, wiederkommst. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch dich, Jesus Christus, gewirkt wird, zur Ehre und zum Lobpreis Gottes. Amen. Ich möchte Gelegenheit geben, selbst noch einmal in Ruhe, ja, mit Gott zu reden oder das auch laut als Gemeinde zu tun. Jeder, der möchte, ist eingeladen, ja, zu Gott zu beten, ihn anzubeten, ihn zu bitten. Lasst uns das tun und danach gemeinsam das Lied "Du allein bist König" singen. Wer betet? Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen, dass wir gemeinsam das Lied singen. Und so segne dich dieser Gott, der dreieinige Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche. Bleibt gerne noch zum Kirchcafé da und könnt euch auch noch mal hinsetzen. Wir hören auf ein Postludium.